ARD. SWR Kultur. Forum.
Heute Trump trifft Putin. Was bringt der Alaska-Gipfel für die Ukraine? Mit Doris Mauler am Mikrofon. Über die Zukunft der Ukraine dürfe nur mit der Ukraine entschieden werden. Das fordern die EU-Staaten vor dem Treffen von Putin und Trump. Die Realität sieht allerdings anders aus. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sitzt morgen in Alaska nicht mit am Tisch. Und nach allem, was man im Vorfeld hören und lesen konnte, drohen sogar einseitige Beschlüsse zugunsten Russlands. Auch wenn Europas wichtigste Staats- und Regierungschef dem Land bei ihrem gestrigen virtuellen Gipfeltreffen mit Volodymyr Zelensky dezidiert und einstimmig ihre Unterstützung zugesichert haben. Was also ist vom Treffen in Anchorage zu erwarten? Darüber wollen wir in diesem Forum in SWR Kultur diskutieren. Mit dabei sind Christina Nagel, die ehemalige ARD-Korrespondentin in Russland. Sie war bis 2023 in Moskau, hat insgesamt mehr als 10 Jahre aus der russischen Hauptstadt berichtet. Seit 2025 ist sie wieder im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin und da unter anderem zuständig für Außen- und Verteidigungspolitik. Mit dabei auch Johannes Fawig. Er ist Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und ich begrüße den ukrainischen Journalisten Denis Trubetskoy, der uns jetzt live aus Kiew zugeschaltet ist. Herr Trubetskoy, der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat gestern nach der Online-Schalte mit den EU-Staats- und Regierungschefs Ihrem Präsidenten und Donald Trump in der anschließenden Pressekonferenz gesagt, es gibt Hoffnung auf Bewegung, es gibt Hoffnung auf einen Frieden in der Ukraine. Teilen Sie seine Zuversicht?
Ehrlichweise nicht. Also ich sehe dieses Treffen als großes Risiko, sowohl für die Ukraine als auch für die gesamte Sicherheitsarchitektur in Europa. Ich glaube, Wladimir Putin lockt hier Trump, aber auch die Ukraine in eine Falle mit dem Versuch, ein weniger frechen Angebot als sonst an den Tisch zu legen, der trotzdem für die Ukraine inakzeptabel ist. Und damit möchte Putin vermutlich gegenüber Trump wieder beweisen, dass die Ukraine quasi verhandlungsunfähig ist. Es gibt leider Grund zur Annahme, dass das bei Trump funktionieren kann. Dabei hat die Ukraine längst einem bedingungslosen Waffenstillstand zugestimmt. Dabei ist die Ukraine auch bereit, über andere Zugeständnisse zu reden, aber nicht über das, was angeblich jetzt im Raum steht.
Frau Nagel, Herr Trubetskoy hat jetzt gesagt, Putin wolle Trump und überhaupt die westliche Welt in eine Falle locken. Welches Kalkül steckt Ihrer Meinung nach von russischer Seite hinter dem Alaska-Gipfel? Also hat der ehemalige nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, recht, wenn er sagt, die Teilnahme Putins sei ein Propagandasieg des russischen Präsidenten?
Also er profitiert sicherlich in mehrerlei Hinsicht davon, weil er zum einen eben zeigen kann, seht her, ich bin alles andere als isoliert. Ich kann in die Vereinigten Staaten reisen, ich treffe den US-Präsidenten. Ganz Europa ist deshalb aufgeregt, weil ich ihn treffe und weil ich ihn zu sprechen bekomme. Und dann weiß er natürlich auch, dass er sehr gut mit Donald Trump umgehen kann. Das hat er schon damals bei einem Treffen in Helsinki bewiesen. Er weiß sehr genau, welche Knöpfe er bei Donald Trump, beim US-Präsidenten, drücken muss, um ans Ziel zu kommen. Und sein letzter Auftritt jetzt vor dem Abflug war auch so ein bisschen so ähnlich gestrickt, dass er schon mal so ein paar Honigtöpfe aufgestellt hat und gesagt hat, wir können Deals machen in Sachen Wirtschaft. Wir werden uns auch sicherlich einig, wenn es darum geht, die Ukraine-Krise, wie ja der Krieg in der Ukraine beharrlich benannt wird, wenn sie nicht gerade Spezialoperation militärischer Art genannt wird. Das zeigt schon, dass Putin sich da einiges ausrechnet, dass er davon profitieren will, von diesem Treffen. Und vieles spricht dafür, dass das am Ende auch so kommt.
Herr Professor Fawig, Sie haben sich ja in der Vergangenheit wiederholt gegen westliche Waffenlieferungen an die Ukraine und stattdessen für diplomatische Lösungen und Verhandlungen ausgesprochen. Haben Sie den Eindruck, Anchorage könnte die Ukraine dem Frieden real näher bringen?
Also ich habe nicht allzu hohe Erwartungen, aber ganz so kritisch wie die Kollegin und der Kollege sehe ich das nicht. Es ist jetzt immerhin eine Chance auf eine diplomatische Lösung und es wird jetzt verhandelt. Und das liegt daran, dass Donald Trump und damit die führende Macht USA ihre Position verändert haben. Wenn es nach den Europäern ginge, dann kann man ja über gar nichts verhandeln, außer über einen kompletten Abzug der Russen aus der Ukraine, den wir uns alle wünschen würden, natürlich. Aber ich glaube, wir sollten von den Realitäten ausgehen. Und ich sehe jetzt durchaus eine bessere Chance als noch vor einiger Zeit, diesen Krieg tatsächlich zu beenden. Nicht in dem Sinne, dass wir alle damit glücklich machen oder ein stabiler Frieden einzieht, aber doch in dem Sinne, dass die Waffen schweigen und wir einer politischen Lösung näher kommen, die den Krieg beendet. Und darum muss es doch gehen.
Sie haben jetzt gesagt, USA hätte die Position geändert. Also so ganz klar war das ja bislang nicht, was in Anchorage tatsächlich auf dem Tisch liegen wird. Ist denn die Position Trumps gestern bei dem Online-Treffen mit den EU-Vertretern Ihrem Eindruck nach deutlicher geworden? Also zumindest war Trump selbst ja offenbar von den EU-Vertretern angetan. Eine 10 hat er ihnen für das gestrige digitale Gespräch gegeben.
Ja, ich glaube, man kann natürlich bei Trump nie wissen. Das brauchen wir nicht lange diskutieren. Das kann morgen wieder alles ganz anders sein. Aber wenn man mal versucht, eine etwas längere Linie herauszuarbeiten, dann denke ich schon, dass man sagen kann, dass die Trump-Administration als Schlüssel für eine Lösung in diesem Krieg hat, dass auch russische Interessen mit Berücksichtigung finden müssen. Nicht in dem Sinne, dass man die Ukraine verhökert, wie das oft im Westen dargestellt wird, sondern dass, wenn man eine Lösung will, dass man die Kerninteressen beider Seiten irgendwie zusammenbringen muss. Und das ist tatsächlich neu. Und das ist bei aller Erratik von Trump, glaube ich, die Grundlinie. Und jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt.
Ich glaube allerdings, dass ein ganz großes, wesentliches Problem dabei ist, die Reihenfolge, in der Trump bestimmte Dinge jetzt verhandeln will. Ich stimme auch zu, es wäre natürlich super, wenn wir einen Waffenstillstand hinbekommen würden, das Blutvergießen erstmal ein Ende finden würden und man sich dann zusammensetzt und überlegt, wie kommt man zueinander? Das wird noch hart genug. Aber vorab schon mal zu sagen, man macht schon mal ein paar Zugeständnisse, damit überhaupt erst die Waffen schweigen, das ist ein großes Problem. Und wenn ich mir angucke, wie sehr gerade auch die russischen Streitkräfte ihre Angriffe forcieren, dass sie weiter vorstoßen, dann sieht das für mich eben nicht so aus, als sei Putin wirklich daran interessiert, die Waffen schweigen zu lassen oder darauf hinzuarbeiten, dass man zu einem Waffenstillstand und zu Friedensverhandlungen im eigentlichen Sinne wirklich kommt.
Also von Seiten der EU und Zelenskis ist die westliche Position ja gestern schon ganz deutlich gemacht worden. Also diese 5 wichtigsten Bedingungen für einen Waffenstillstand sind da formuliert worden. Darunter eben ganz vorne die Bedingung, dass bei Verhandlungen über die Ukraine mit am Tisch sitzen muss. Aber auch das sine qua non eines Waffenstillstands als Voraussetzung. Sie haben jetzt gerade gesagt, Frau Nagel, zu Recht, dass das schwierig ist oder schwierig sein wird. Also Waffenstillstand als Voraussetzung für einen Frieden und die Forderung nach Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Ich möchte jetzt mal Sie fragen, Herr Trubezkoi, wie haben die Menschen in Kiew das Ergebnis der gestrigen Online-Schalter aufgenommen? Beziehungsweise wie ist auch darüber in den ukrainischen Medien berichtet worden?
Naja, insgesamt ist die Stimmung hier in dieser Woche natürlich sehr nervös und ich glaube, es ist schon ein gutes Zeichen, dass die Europäer sich ziemlich zusammenhalten hinter der Ukraine, aber im Endeffekt, gerade wenn es beispielsweise um die Frage der Sicherheitsgarantien geht, Zelensky hat gestern zwar angedeutet, dass er das Thema bei Trump angesprochen hat und dass Trump es angeblich auch für gut findet, aber ich glaube, wir können relativ sicher davon ausgehen, dass die USA sich an diesen Sicherheitsgarantien nicht beteiligen werden. Das bedeutet, das würde jetzt auf europäischen Schultern liegen. Und die Frage ist dann, also welche Sicherheitsgarantien können die Europäer eigentlich der Ukraine geben, damit das als Abschreckung genug gilt, damit Russland nicht wieder erneut angreift. Und das ist eine Frage, die viele sich hier stellen und die ehrlicherweise auch ich mich stelle.
Vielleicht können wir über die Sicherheitsgarantien auch in Folge noch reden. Also nachdem hier ja schon mehrfach erwähnt wurde, wie schwierig das werden wird mit dem Waffenstillstand. Also ein ganz schwieriger Punkt sind die Gebietsabtretungen bzw. die Annexionen, die russischen Annexionen. Trump hat dieses Thema schon Anfang der Woche angesprochen. Er nennt es Gebiets- oder Landtausch, aber tatsächlich geht es ja um die Frage, ob die von Russland annektierten Gebiete Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporischschja neben eben der Krim, die schon 2014 annektiert wurde, unter russischer Herrschaft bleiben. Offenbar ist die Ukraine da mittlerweile zu Zugeständnissen bereit, aber nicht so, wie Russland sich das vorstellt eben.
Ich frage mich da bei diesem Thema ehrlicherweise immer, was das alles heißen soll, also was Gebietsabtretungen konkret bedeuten sollen, denn wie ich schon angedeutet habe, die Ukraine ist längst zu einem Waffenstillstand bereit entlang der Frontlinie und das bedeutet de facto, dass die Ukraine die Realität anerkennt, dass die besetzten Gebiete in absehbarer Zeit militärisch nicht zurückerobert werden können. Die Frage ist, was dann, also dass die Ukraine jetzt die von Russland besetzten Gebiete nicht als russisch anerkennen wird, das steht fest, das wäre auch ein absoluter Weg ins Nichts, denn Russland hält beispielsweise die Großstadt Saporischschja für russisch, obwohl Russland Saporischschja keine einzige Sekunde lang kontrollierte. Und wenn man da mitmacht, ist morgen Kharkiv russisch, ist morgen Kiew russisch, eben aus russischer Perspektive. Aber ich glaube, wenn wir von einer Sache wirklich relativ sicher reden können, was jetzt auf dem Tisch liegt, nach all den widersprüchlichen Medienberichten der letzten Tagen und Wochen, ist, dass Russland den Abzug der ukrainischen Truppen aus dem Norden der Region Donetsk fordert. Da geht es um diese größeren Städte wie Slowjansk, Kramatorsk, Konstantinivka, wo seit 2014, seit dem ursprünglichen Donbasskrieg, ziemlich gute Verteidigungsstellungen aufgebaut worden sind. Und das wäre militärisch gesehen auch Wahnsinn. Das wäre eine Einladung zu einer neuen Invasion in einer deutlich besseren Position für Russland. Und da kann die Ukraine natürlich auch nicht zustimmen. Also wenn man sowas freiwillig aufgibt, hat man natürlich am Ende keinen Erfolg.
Also das ist, glaube ich, jetzt wirklich einer der entscheidenden Punkte. Und wir sollten natürlich jetzt hier nicht anfangen, irgendwie Landkarten zu verschieben und diese Frage hier vom Tisch zu diskutieren. Aber es läuft doch am Ende, denke ich, darauf hinaus, wie die militärische Lage ist. Und im Moment ist es leider so, dass Russland militärisch auf dem Vormarsch gewissermaßen ist. Und für mich ist die entscheidende Frage, kann verhindert werden, dass diese strittigen 4 Oblaste jetzt russisch werden, wie Russland das will? Oder gibt es eine Möglichkeit, auf dem Verhandlungswege das Beste für die Ukraine gewissermaßen rauszuholen? Und da scheint es mir in der Tat so zu sein, dass darüber gesprochen wird, dass der Donbass, also die beiden Oblaste, die nicht vollständig erobert sind, Luhansk ist so gut wie vollständig erobert, aber Donetsk nicht, dass die gewissermaßen in einer Art Gebietstausch, das ist ja die Trump'sche Vorstellung, sozusagen Verhandlungsmasse werden. Und das ist unangenehm, gar keine Frage. Aber die Frage ist, kann die Ukraine militärisch das verhindern? Und das sieht im Moment nicht aus. Und insofern würde ich sagen, ist es immer noch besser, das auf dem Verhandlungswege zu regeln, als jetzt aussichtslos weiter verlustreich zu kämpfen. Ich sehe nicht, wie die Ukraine das weiter durchhalten will. Das ist nicht mal so, dass das Problem der Waffenlieferung dabei die entscheidende Frage ist, sondern der Ukraine gehen die Soldaten aus. Die Stimmung, Herr Drobetskoy weiß das viel besser, aber scheint in der Ukraine sich doch auch ein bisschen zu drehen. Das heißt, die Frage ist, ob man einen aussichtslosen Kampf militärisch weiterführen soll oder ob jetzt nicht die Stunde für eine gewisse realpolitische Frontbegradigung gekommen ist, die zu bestmöglichen Bedingungen natürlich für die Ukraine ausfallen muss. Aber wenn man das überhöht mit gerechtem Frieden und solchen Dingen, dann wird man zu keiner Lösung kommen. Und ich finde etwa die Unterscheidung zwischen de facto und de jure Anerkennung, das könnte schon helfen. Die Ukraine muss das natürlich nicht de jure anerkennen, aber gewissermaßen de facto das erstmal akzeptieren und dann darauf zu hoffen, in der Tat, dass irgendwann auch wieder andere Zeiten kommen. Das wäre etwa so wie das Deutschland- oder das Korea-Modell. Also mit nüchternem Blick, mit Realismus und nicht mit Naivität an diese Fragen ranzugehen und endlich aufzuhören mit diesen Durchhalteparolen, die aus Europa kommen. Europa hat kein besseres politisches Konzept. Jedenfalls sehe ich keins, außer zu sagen, wir müssen die Ukraine weiter unterstützen und darauf zu hoffen, dass sie irgendwann bessere Karten hat. Ich sehe aber, dass sich die Bedingungen für die Ukraine eigentlich jeden Tag verschlechtern und in diesem Sinne jetzt die Verhandlungen eine Chance sind, für die Ukraine was Besseres rauszuholen, als dass sie das militärisch erreichen kann.
Also ich sehe durchaus einen realistischen Blick hier in Kiew in der Politik, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wie ich schon gesagt habe, man ist zu einem Waffenstillstand bereit. Man wäre unterm Strich, denke ich, und da sagt man natürlich nicht offen, bereit beispielsweise auch über die Perspektive der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu reden und so weiter und so fort. Das kann ich mir sogar von Kiew aus durchaus vorstellen. Die Frage ist, wie gesagt, also theoretisch gibt es einen Waffenstillstand und wie gesagt, also die Ukraine akzeptiert den Status quo und sagt relativ offen, dass man diese Gebiete jetzt jetzt besetzt sind, militärisch nicht zurückerobern kann. Die Frage ist, also gibt jetzt die Ukraine irgendwie Großstädte wie Kramatorsk oder Slowjansk einfach ab und kriegt was im Endeffekt? Also für eine NATO-Mitgliedschaft käme das für die Ukraine durchaus in Frage. Ich glaube, viele würden zustimmen. Aber das ist halt die Frage.
Aber wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht zu viele Schritte auf einmal machen, weil zunächst mal ist es ja so, rein rechtlich, also völkerrechtlich gesehen, gehören die Halbinsel Krim und die vier Verwaltungsbezirke, die ich vorhin genannt habe, tatsächlich eindeutig zur Ukraine. Das haben verschiedene Völkerrechtler jetzt auch vor dem Alaska-Gipfel nochmal eindringlich betont. Also ohne Zustimmung der Ukraine und ohne, dass die Ukraine mit am Tisch sitzt, geht das gar nicht. Insofern ist das nicht nur eine militärische Frage, glaube ich. Und das Zweite ist die Frage, die an Frau Nagel geht. Ist denn Putin tatsächlich, ist zu erwarten, dass Putin damit zufrieden wäre, wenn nach einem Waffenstillstand die Gebiete, die genannten, tatsächlich dann faktisch bei Russland bleiben würden? Man hört ja immer wieder, eigentlich ginge es Putin darum, die ganze Ukraine zu erobern.
Ich glaube, da gehen jetzt in der Tat ganz viele Dinge liegen jetzt hier gleichzeitig auf dem Tisch. Ja. Also zum einen will ich nochmal sagen, dieses Wort Gebietstausch, das geht mir ehrlich gesagt immer sehr quer runter, weil ich denke, was tauschen wir denn genau jetzt da gegeneinander? Also es ist ja kein Tausch, sondern es ist der Verzicht der Ukraine auf Gebiete. Ich stimme zu, man kann das so machen und kann sagen, man sagt, das ist völkerrechtlich weiter ukrainisches Territorium, wie man es bei der Krim auch macht. Und es ist aber russisch besetzt, gerade nicht unter der Kontrolle und man hofft auf bessere Zeiten. Das kann aber ja nur der erste Schritt sein, wenn es wirklich Verhandlungen gibt und wenn die Ukraine mit am Tisch sitzt und die Ukraine es entscheidet. Da sind wir aber nicht. Wir stehen vor einem Gipfel zwischen dem amerikanischen Präsidenten und dem russischen Präsidenten. Und ja, es ist gut, wenn Trump sich dafür einsetzt und Druck auf Putin macht, dass es zu einem Waffenstillstand kommt, dass es dann zu Verhandlungen kommt, wo auch Zelensky mit am Tisch sitzt und wo wir dann darüber reden können. Und da ist die Kernfrage, will Putin das wirklich? Seine Maßgaben, die er immer weiter vor sich herträgt, sind immer noch die Maximalforderungen von zu Beginn des Krieges. Also es ist im Prinzip, das, was er will, ist eine Kapitulation der Ukraine. Er will alle annektierten Gebiete, und zwar komplett, daraus soll sich bitteschön die ukrainische Armee zurückziehen, auch wenn er diese Gebiete zum großen Teil gar nicht kontrolliert. Er will Einfluss haben auf die Regierung in Kiew, also eine Art Marionettenregierung. Er will natürlich keinen NATO-Beitritt der Ukraine, er will eine Entwaffnung der ukrainischen Armee. Und wenn man ihm jetzt einen Teil quasi auf dem Silbertablett präsentiert, ich formuliere es mal ein bisschen drastisch, und sagt, hier ist dein Geschenk dafür, dass du die Waffen ruhen lässt, dann würde ich meine Hand auch nicht dafür ins Feuer legen, dass wir in 2 Jahren wieder hier sitzen und darüber reden, dass es einen dritten Angriff auf die Ukraine gegeben hat.
Ja, Frau Nagel, ich stimme Ihnen zu. Das ist ein Risiko, keine Frage. Und wir wissen es nicht genau, ob sozusagen der russische Revisionismus, der ja ganz offenkundig da ist, den ich auch nicht in Abrede stelle, ob der damit gewissermaßen, ich will nicht sagen befriedigt, aber vielleicht zu einem Stillstand kommt, wenn man jetzt zu einer Lösung kommt. Das ist nicht sicher, dass das so ist. Aber ich sehe eben keine bessere Möglichkeit, als das zu versuchen. Weil nochmal, wir müssen doch die Realitäten der militärischen Lage mit berücksichtigen. Die Ukraine ist dabei, diesen Krieg zu verlieren. Und es geht jetzt darum, auf dem Verhandlungswege was Besseres, aus meiner Sicht, was Besseres für die Ukraine rauszuholen, als dass sie jetzt militärisch gewissermaßen überrannt wird nach 3,5 Jahren Krieg. Und das ist der Versuch, glaube ich, der jetzt von Trump gemacht wird. Und ich denke, wir sollten das als Europäer unterstützen. Und ich sehe eigentlich nicht Unterstützung aus Europa, sondern ich sehe nur Störfeuer aus Europa und eigentlich nur Durchhalteparolen. Wo ist denn das realistische Konzept, was Europa hat? Und die ukrainische Position, von der will ich jetzt gar nicht reden. Auch Zelensky hat sich ja sehr schwer damit getan, über diese territorialen Fragen öffentlich überhaupt zu reden. Aber das hat er jetzt gemacht. Ich glaube, der Druck war da relativ groß und wird auch anhaltend groß sein, dass, wenn es jetzt eine Regelung gibt, dass die Ukraine dem auch zustimmt, weil die Ukraine natürlich das Recht hat, souverän darüber zu entscheiden. Das streitet ja niemand und es bestreitet auch niemand, dass die Ukraine völkerrechtlich alles Recht dazu hat, in den Grenzen von 1991 zu leben. Aber die Frage ist doch, was ist in dieser Situation möglich? Und da wird, glaube ich, die Ukraine keine andere Möglichkeit haben, als sich dem Druck zu beugen. Und wir haben auch Verantwortung, da Druck zu machen, glaube ich, weil es wird nicht ewig so weitergehen, dass wir zu diesen enorm hohen Kosten Waffen liefern, die Ukraine gewissermaßen finanziell dauerhaft zu unterstützen, ohne ein realistisches politisches Konzept, wie die Sache denn mal ausgehen kann. Und das Entscheidende scheint mir zu sein, dass man im Zuge dieser Regelung tatsächlich über wirksame Sicherheitsgarantien für die Ukraine redet, damit nicht das passiert, was passieren kann, dass man jetzt gewissermaßen nachgibt und dann in kurzer oder mittlerer Frist die nächste Aggression Russlands ansteht. Das muss beides zusammen gedacht werden, dass genau das verhindert wird. Aber ich glaube, die Chance ist groß, wenn man jetzt tatsächlich, wie Russland das immer sagt, zu den Konfliktursachen kommt. Und das ist ja der Grund, warum Russland nicht mit einem Waffenstillstand in der jetzigen Situation einverstanden ist. Russland will die Root Causes, wie das immer genannt wird in Russland, also die Konfliktursachen gewissermaßen regeln. Und dazu gehört auch, ob die Ukraine gewissermaßen ein Teil der militärischen westlichen Allianz wird. Das will Russland, glaube ich, um jeden Preis verhindern. Und die Frage der NATO-Mitgliedschaft, die ist faktisch ja vom Tisch genommen mit der amerikanischen Veränderung der Position. Und das heißt, die Sicherheitsgarantien müssen irgendwas anderes sein als die NATO-Mitgliedschaft. Und das ist jetzt politisch sehr, sehr schwierig zu verhandeln. Darüber kann man aber verhandeln und darüber wird auch glücklicherweise jetzt verhandelt. Und wenn es nach den Europäern ginge, dann würde man gar nicht über sowas reden. Insofern, glaube ich, ist das ein guter Weckruf aus den USA. Man kann viel kritisieren an Trumps Erratik und so weiter. Und es ist überhaupt nicht sicher, dass was Ordentliches dabei rauskommt. Aber es gibt, glaube ich, realpolitisch betrachtet im Moment keine bessere Situation, als das, dass wir da was Gutes jetzt aus diesem Gipfel in Alaska machen.
Frau Nagel.
Ich würde insofern an der Stelle widersprechen wollen, als dass die Europäer keinen Plan hätten oder auch irgendwie eher Störfeuer senden würden. Ich glaube, das, was die Europäer auch gestern, auch hier in der Bundesregierung umtreibt, ist die Tatsache, dass wir eben keinen Waffenstillstand haben und keine Verhandlungen haben, wo jetzt tatsächlich die Ukraine auch mit am Tisch sitzt und wo wir einen Waffenstillstand haben, die irgendwo eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass man auch wirklich vernünftig miteinander reden kann. Und das ist, glaube ich, der Kernpunkt. Wenn wir da wären, also wenn es wirklich morgen ein kleines politisches Wunder geben würde und am Ende des Tages oder beziehungsweise am Samstag die Waffen schweigen würden und es würde heißen, so und jetzt gehen wir in Verhandlungen, die Amerikaner können das gerne leiten und dann kommen die Ukraine und Russland an den Tisch und sie reden wirklich ernsthaft miteinander. Und es geht nicht um Maximalforderungen, sondern es geht darum, diesen Krieg zu beenden und wieder zu einer Friedenslösung zu kommen. Das Problem ist, dass es eben, ja, Putin um sehr viel geht und wenn es geht nicht allein um, sagt die Ukraine ja oder nein zur NATO. Wenn das der Grund gewesen wäre, also wenn das der alleinige Grund gewesen wäre, warum Putin diesen Krieg weiterführt, dann hätte er im März 2022 diesen Krieg beenden können, denn da hat es Gespräche gegeben zwischen beiden Seiten und da hat die ukrainische Seite angeboten, es ist okay, wir verzichten auf den NATO-Beitritt, wir stoppen hier dieses Blutvergießen. Das hat aber nicht gezogen. Russland hat trotzdem weitergemacht.
Also ich glaube, zum realistischen Blick auf diesen Krieg gehört ehrlicherweise, dass diese beinahe legendären inzwischen Kernursachen oder Erstursachen des Konflikts daran liegen, eigentlich aus russischer Perspektive, eigentlich in der Existenz der unabhängigen Ukraine und der politischen ukrainischen Nation. Und wenn man das sieht, betrachtet man das Ganze, glaube ich, deutlich realistischer als man scheine.
Das heißt, nochmal ganz explizit formuliert?
Die Ukraine soll als unabhängiger Staat entweder ausgelöscht werden oder darf die Ukraine nur als eine Art Belarus, als eine Art Satellitenstaat, als Nachbarland existieren.
Also ich wollte noch darauf hinweisen, Herr Favik, das, was Sie zitiert haben, also die russischen Sicherheitsinteressen und auch Ihre Sicht auf die Rolle der EU, die steht ja gewissermaßen, das steht beides so ein bisschen quer, also vor allen Dingen Ihre Sicht der EU ein bisschen quer zu dem Selbstverständnis der EU, das auch gestern eben ganz deutlich geworden ist und auch schon in dieser Woche überhaupt. Also wenn wir jetzt mal auf die Rolle Europas in diesem Konflikt blicken. Die EU hat kurz vor knapp ja ganz schön viel Aktivität entwickelt in der letzten Woche. Also es gab Anfang der Woche die Erklärung der EU-Staatengemeinschaft, dann neue Sanktionen in Richtung Russland sind schon also beschlossen worden, muss noch umgesetzt werden. Und dann auch gestern dieses Online-Treffen. Also Europa ist hochaktiv und ich hatte den Eindruck, Sie reden die Rolle Europas da ein bisschen klein.
Ja, also Frau Maul, da bin ich etwas anderer Auffassung. Europa macht viel Wind, keine Frage. Aber ich meine, dass Europa nicht am Tisch in Alaska sitzt, zeigt doch, wie marginal die europäische Rolle ist. Das, denke ich, muss man auch nicht schönreden. Ja, es gibt viele Aktivitäten in europäischen Hauptstädten, aber eine gemeinsame europäische Außenpolitik gibt es leider nicht. Und die Europäer sitzen nicht mal am Katzentisch. Das wäre sozusagen die Minimalvariante. Aber sie sitzen nicht mal am Katzentisch. Das heißt, sie haben im Moment überhaupt nichts zu sagen. Die Dinge werden zwischen Washington und Moskau entschieden. Und das liegt zu einem Gutteil daran, dass Europa konzeptionell nichts Realistisches dazu beizutragen hat, diesen Konflikt zu lösen. Das ist der traurige Befund nach 3,5 Jahren Krieg. Nochmal, die ukrainischen Maximalpositionen werden von Europa gewissermaßen übernommen und das halten sie für Politik. Aber das ist nicht Politik, sondern das ist im Prinzip ein Wunschkonzert. Und mit Wunschkonzerten in der internationalen Politik hat man überhaupt keinen Einfluss. Und das zeigt sich jetzt sehr, sehr deutlich.
Dann würde ich doch gerne jetzt nochmal die Position der anderen beiden zur Rolle Europas hören. Frau Nagel.
Ich glaube, in einem Punkt sind wir uns einig. Die Europäer haben im Moment wenig zu melden. Das ist einfach so, weil es eben auch keine europäische gemeinsame Außenpolitik gibt. Wir haben eine EU-Außenbeauftragte, aber deren Rolle ist halt eben auch keine wirkliche gewichtige Rolle in diesem ganzen, ja, Miteinander von sehr vielen sehr unterschiedlich tickenden Staaten, wenn man es mal so bezeichnen will. Und das Problem der EU ist, sie ist immer wahnsinnig spät dran, um sich zusammenzuraufen und eine gemeinsame Position zu formulieren. Da braucht es tatsächlich erst einen Gipfel zwischen Putin und Trump, dass eine einheitliche Position wie gestern formuliert wird. Das ist zu spät. Das hätte eigentlich schon viel früher passieren müssen. Und ja, es würde auch eine Strategie bedürfen, mit der man ganz konsequent sagt, wie würden wir denn was tun? Auch die Frage nach Sicherheitsgarantien, um die wieder aufzugreifen. Auch das ist etwas, wo man auch nicht so genau weiß, was können denn die Europäer da überhaupt bieten? Was könnten sie denn machen, wenn ein NATO-Mitgliedschaft eben völlig außer Frage steht und nicht mehr wirksam werden kann? Also was kann denn dann Europa tatsächlich in die Waagschale werfen? Und da müsste man natürlich eigentlich denken, dass nach 3,5 Jahren Krieg es da Papiere gibt, die in der Schublade liegen, die man ziehen kann. Und die scheint es aber so in der Form nicht zu geben. Und das ist natürlich sehr schade, dass aber Europa nur ein Wunschkonzert macht und sagt so, also wir wünschen uns jetzt einfach den Stand von vor Februar 22 zurück und dann ist wieder alles gut. Ich glaube, so naiv ist dann auch niemand in der europäischen Politik.
Also die Europäer würden ihr Druck erhöhen, falls morgen in Anchorage nichts Substanzielles von Putins Seite geliefert wird, hieß es gestern. Herr Drobetskoy, wie könnte das aussehen aus ukrainischer Perspektive? Also klar, mehr Militärhilfe, wozu Herr Favik sich schon geäußert hat, wie sinnvoll er das hält. Mehr wirtschaftlicher Druck auf Russland. Also wie sehen die ukrainischen Erwartungen in Richtung Europa aus?
Ich glaube, sowohl die Ukraine als auch die EU befinden sich aktuell in einer ähnlichen Situation. Also sowohl Kiew als auch Brüssel müssen mit der Situation klarkommen, in der die USA auf absehbare Zeit nicht mehr der strategische Partner Nummer eins ist. Und es ist recht schwierig, mit dieser Lage klarzukommen. Und aus ukrainischer Perspektive ist es natürlich schon so, dass man die Anstrengungen der Europäer hochschätzt. Und auch das, was am Mittwoch passierte, und auch die eine gewisse Führungsrolle, die da Friedrich Merz gezeigt hat. Aber im Endeffekt bleibt von hier aus in Kiew die Frage, hat man eigentlich alles in diesen 3,5 Jahren gemacht? Zumal alle wussten, dass es diese Wahrscheinlichkeit gibt, dass Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehrt. Und das geht eigentlich nicht nur um die Sicherheit. Es geht hier eigentlich nicht nur um die Sicherheit der Ukraine. Ukraine, sondern auch um die Sicherheit der EU. Und das ist halt die große Frage. Also da ist ein ganz, ganz großer Nachholbedarf. Und an der engen Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und der EU gibt's einfach keine Alternative. Aber wie gesagt, abschließend, also man sieht so ein bisschen im Inneren, wie sehr sich beispielsweise die ukrainische Rüstungsindustrie bei all den Luftangriffen Russlands im ganzen Land weiterentwickelt hat in dieser Zeit, fragt man sich tatsächlich, was man in Europa jetzt diese Jahre getan hat.
Trump trifft Putin. Was bringt der Alaska-Gipfel für die Ukraine? Das ist unser Thema heute in diesem Live-Forum in SWR Kultur mit dem ukrainischen Journalisten Denis Trubetskoy, mit der ehemaligen ARD-Russland-Korrespondentin Christina Nagel und mit dem Politikwissenschaftler Johannes Fawig von der Universität Halle-Wittenberg. Also, wir sind ja jetzt bei diesem Thema Sicherheitsgarantien auch nochmal gelandet. Friedrich Merz hat gestern in seiner Pressekonferenz nach diesem Online-Gipfeltreffen von robusten Sicherheitsgarantien gesprochen. Was ist das denn eigentlich? Was könnte das sein?
Also da kann heute, glaube ich, kein Mensch sagen, was das sein soll. Fest steht, es gibt keinen Automatismus, wie er in Artikel 5 des NATO-Vertrages festgelegt ist, dass also ein Angriff auf einer als ein Angriff auf alle gewertet wird und dementsprechende Vorbereitungen auch getroffen werden und so weiter. Also eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ist nicht sehr wahrscheinlich und harte Sicherheitsgarantien sind auch nicht sehr wahrscheinlich. Ich glaube, deshalb muss man etwas kreativer an diese Frage rangehen. Die russischen Vorstellungen sind ja so, dass die Ukraine gewissermaßen eine Begrenzung ihres Militärs akzeptieren muss. Das würde dann auch bedeuten, dass die westlichen Waffenlieferungen und die militärische Unterstützung der Ukraine gewissermaßen Teil eines Vertrages wäre, wo Obergrenzen für Rüstung und so weiter stattfinden und das dann als Sicherheitsgarantie verstanden wird, die in dem Sinne eine politische Sicherheitsgarantie ist, dass man den Grundkonflikt gelöst hat. In russischer Vorstellung, dass amerikanisches Militär nicht so eng der Russen auf die Pelle rückt gewissermaßen. Das wird aber die Ukraine nicht akzeptieren und ich denke, das ist auch nachvollziehbar, dass die Ukraine das nicht akzeptieren wird. Insofern muss man sich irgendwas anderes einfallen lassen und ich halte es für nicht völlig ausgeschlossen. Das wäre nicht meine bevorzugte Variante, aber dass die Ukraine am Ende geteilt wird, wie Deutschland 1945 geteilt wurde oder wie Korea in den 1950er Jahren geteilt wurde und dann der gewissermaßen freie Teil der Ukraine doch harte Sicherheitsgarantien bekommt. Im Falle Deutschlands war es der NATO-Mitgliedschaft, im Falle Koreas war es die Mitwirkung an einer bilateralen Militärallianz mit den USA. Also da gibt es durchaus historische Modelle, wie das aussehen könnte. Das sind aber alles schlechtere Optionen. Ich glaube, es gibt bessere. Und die bessere wäre eine politische Lösung dieses Grundkonfliktes, wo dann gewissermaßen die Sicherheitsgarantie darin besteht, dass niemand mehr ein Interesse daran hat, das in Frage zu stellen. Und das ist nicht naiv und irgendwie jetzt als Pazifist oder so argumentiert, sondern ganz nüchtern die Interessen der beiden Seiten sich angeschaut. Und ich glaube, in diese Richtung wird es gehen, weil die Europäer nicht bereit sind, harte Sicherheitsgarantien zu geben. Das hat sich ja in den Verhandlungen zwischen Macron und Starmer gezeigt. Es gab ja mal Überlegungen, dass man westliche Truppen schickt und so. Da ist überhaupt nichts rausgekommen, weil der Westen das Risiko scheut und auch die Manpower sozusagen schlichtweg nicht dazu hat. Und all das muss man in diese Formel einrechnen. Und wenn man diese Formel dann zu Ende rechnet, dann wird das eine sehr, sehr bescheidene Sicherheitsgarantie sein. Und ob das der Ukraine reicht, ist tatsächlich fraglich.
Herr Trubetskoy, Sie haben jetzt zugehört. Was sagen Sie?
Naja, das ist natürlich eine ganz, ganz gute Frage, was wirklich auch gute Sicherheitsgarantien für die Ukraine bedeuten würden. Aber ich glaube, das Problem ist, und da kann ich eigentlich nur das wiederholen, was ich vorher schon gemacht habe. Also man könnte Interessen, legitime Interessen Russlands berücksichtigen, wenn sie wirklich legitim wären. Und ich glaube, gerade wenn man Putins Ausführungen zur Geschichte der Ukraine aus den Jahren sowohl 2021 als 2022 kurz vor dem großen Krieg, also wenn man sich das anliest, wenn man sich das anhört, weiß man eigentlich, worum es Russland am Ende geht. Und ich glaube, im Endeffekt, also im ersten Schritt entscheidet natürlich die militärische Macht, wie weit Russland vorankommen kann und so weiter und so fort. Aber Russland wird natürlich auch über diese aktive Phase des Krieges alles dafür tun, um die Ukraine zu schwächen, sowohl vom Inneren als auch von außen. Und im Endeffekt kann Russland sich eigentlich nur eine Ukraine erlauben, die in der eigenen Nähe, die mit Lukaschenkos Belarus zu vergleichen wäre. Und das ist, glaube ich, die Realität, in der wir tatsächlich leben und nicht die Realität der gut ausgedachten und gut klingelnden politischen Floskeln.
Frau Nagel, wie blickt Putin eigentlich auf das, was da von europäischer Seite kommt, aktuell gekommen ist, diese Rede von Druck erhöhen, robuste Sicherheitsgarantien? Registriert er die europäischen Drohungen überhaupt und sind sie in irgendeiner Weise bedrohlich für ihn?
Es ist immer eine Frage der Definition. Also es wird sich in den russischen staatlichen Medien immer sehr gerne darüber lustig gemacht, gerade was Herr Merz jetzt veranstaltet als vermeintlicher Anführer der europäischen Nation. Und da gibt es sehr viel Spott, sehr viel Häme, aber allein die Tatsache, dass gestern sehr genau drauf geguckt worden ist, was hier passiert, zeigt eben auf der anderen Seite auch immer, es wird schon wahrgenommen. Man weiß im Moment, dass die Europäer nicht allzu viel zu melden haben. Man hofft auf Deals mit Trump, weil man den sehr gut eben auch manipulieren kann, auf ihre Seite ziehen zu können. Das ist so die Hoffnung, die natürlich auch mit diesem Gipfel in Verbindung steht und hofft, dass man dann eben über die Europäer hinweg auch Entscheidungen treffen kann, weil man eben sagt, wir können doch gute Geschäftsbeziehungen haben und ob die Europäer nun dabei vorkommen oder nicht, das ist dann ja auch okay. Und Trump ist das ja auch oft egal, was mit Europa wird, wenn er selber gute Geschäfte wittert. Das ist das eine. Wenn es dann immer heißt, das, was Europa macht, das tut Russland alles überhaupt nicht weh, also auch mit Blick auf die Sanktionen, das stimmt so nicht. Die Sanktionen sind spürbar. Es ist nicht so, dass deshalb die russische Wirtschaft zusammenbricht. Das dürften auch alle gemerkt haben. Aber es ist trotzdem alles sehr teuer geworden, es dauert vieles länger und es ist langfristig für den russischen Staat eben eine sehr hohe Belastung, diesen Krieg in der Form auch so weiterzuführen. Deshalb hat Russland natürlich irgendwo schon auch ein Interesse, irgendwann diesen Krieg enden zu lassen. Aber im besten Fall natürlich zu ihren Bedingungen. Und dann sind wir bei Kernforderungen und die Kernforderungen, und das ist eben die Krux an der ganzen Sache, beziehen sich nicht alleine nur auf die Ukraine, sondern da geht es ja überhaupt um die NATO, die aus russischer Perspektive völlig zu Unrecht an Russland nah herangerückt wird. Und wenn man der Ukraine jetzt sagt, müsst ihr jetzt leider so hinnehmen, ist jetzt so, dann wird Putin versuchen, den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist was, was man immer auch mitdenken muss. Man sollte Wladimir Putin nicht unterschätzen. Er sagt das alles öffentlich. Man kann ihm zuhören und da sind die Dinge drin, die man wissen muss. Und das darf man nicht unterschätzen, weil wir alle gerne Frieden hätten.
Also ich teile die Analyse von Frau Nagel zum Teil, aber komme doch zu anderen Schlussfolgerungen. Wenn es stimmt, Herr Trubetskoy hat das auch gerade gesagt, dass es das russische Interesse ist, gewissermaßen die Ukraine von der Landkarte zu tilgen, dann gäbe es nicht zu verhandeln. Dann wäre das vollkommen inakzeptabel. Dann kann Russland das trotzdem militärisch erreichen, aber dann gäbe es nicht zu verhandeln. Aber ich glaube, dass das nicht die richtige Analyse ist. Ich glaube, dass es sozusagen Sicherheitsinteressen gibt auf russischer Seite, denen man entgegenkommen könnte. Und ich sehe auch die Lage so, Frau Nagel hat das auch so bewertet, dass Russland dieser Krieg sehr wehtut und sich Russland im Prinzip verzockt hat mit der Ukraine. Sie hat den ukrainischen Widerstandswillen unterschätzt. Sie hat auch das Maß der westlichen Unterstützung unterschätzt. Die Ökonomie läuft nicht gut. Es gibt sehr, sehr hohe Verluste bei russischen Soldatinnen und Soldaten. Da kann man sagen, einem brutalen Diktator wie Putin ist das egal, aber mittelfristig wird ihm das auch nicht egal sein. Das heißt, ich glaube, dass die Bedingungen dafür, dass Russland gewissermaßen erkennt, dass es in der Ukraine nicht überziehen darf, die sind gar nicht so schlecht im Moment. Das löst nicht alle Probleme, überhaupt nicht. Aber es gibt jetzt ein Fenster der Gelegenheit, wo eine gewisse Erschöpfung auch auf russischer Seite erkennbar ist. Und sind nicht allzu schlechte Voraussetzungen, um zu verhandeln.
Aber was ist mit den Folgen für Europa, wenn Putin jetzt durchkommt mit diesen Gebietsannektierungen. Das ist ja auch ein Thema, was Frau Nagel angesprochen hat.
Ja, das ist ein Riesenproblem. Deswegen darf es nicht am Ende so kommen, dass gewissermaßen jetzt dieses schlechte Beispiel, dass man mit militärischer Gewalt folgenlos Grenzen verschieben darf, dass das Schule macht. Aber ich glaube, dass der Preis doch so hoch war, sichtbar für Russland, dass das keine Schule machen wird. Und natürlich müssen wir auch über eine Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur reden. Das muss Teil des Paketes sein. Und da muss man auch über Themen wie Rüstungskontrolle zum Beispiel wieder nachdenken und nicht nur nachdenken, sondern auch das in Verträge gießen, dass man also zu einer Stabilisierung der Lage über die Ukraine hinauskommt. Aber Voraussetzung ist, dass man den Konflikt in der Ukraine löst, weil sonst ist alles andere völlig aussichtslos. Das heißt, die Ukraine ist der Kern sozusagen und das Problem ist aber trotzdem größer und man muss über beides reden und ich bin mir sehr sicher, dass in Alaska jetzt auch über beides geredet wird.
Herr Trubetskoy, also gerade sieht es militärisch für die Ukraine gar nicht gut aus. Das wurde hier schon kurz erwähnt. Die russischen Streitkräfte haben am Dienstag dieser Woche in der Ostukraine den größten Geländegewinn binnen 24 Stunden seit mehr als einem Jahr erzielt, hieß es. Also lassen Sie uns auch mal drüber reden, wie die Menschen in der Ukraine sich gerade befinden. Also wie sehnlich wünschen die Menschen in der Ukraine tatsächlich einen Waffenstillstand herbei?
Ich denke, die militärische Lage sollte insgesamt eher als großes Bild gesehen werden, dass sich die Lage jetzt in der Region Donetsk etwas zuspitzt, gerade bei den Städten Dobropilla und Pokrovsk, die logistisch auch wichtig sind. Das ist die Tatsache. Gleichzeitig müssen wir auch sagen, also diese russische Sommerkampagne an der Front, die läuft seit Mai. Und man kann jetzt beim besten Willen nicht sagen, dass Russland annähernd die Erfolge erzielt hat, die Russland gerne erzielt hätte. Aber was jetzt die Meinung der ukrainischen Bevölkerung insgesamt, die natürlich sehr müde ist und natürlich auch sehr erschöpft ist nach diesen 3,5 Jahren anbetrifft, da gibt es einen ziemlich deutlichen Konsens in der Gesellschaft. Also rund 2/3 der Bevölkerung, das zeigen alle Umfragen, sprechen sich und eigentlich schon längst für einen Waffenstillstand aus, allerdings zu adäquaten Bedingungen. Also wenn wir beispielsweise die Frage ansprechen, ob die Ukraine besetzte Gebiete als russisch anerkennen sollte, dann befinden wir uns weiterhin im niedrigen einstelligen Bereich und das ist auch die Meinung, das ist auch die Sichtweise, die meinem Empfinden in Alltagsgesprächen quasi entspricht. Also Waffenstillstand ja, es gibt auch durchaus Fragen, über die man diskutieren könnte, aber dass man beispielsweise Krim oder den Donbass als russisch anerkennt, das kommt für die allermeisten Menschen überhaupt nicht in Frage.
Frau Nagel, nach Angaben des Center for Strategic and International Studies hat die russische Armee bislang rund 950.000 Soldaten durch Tod verloren, also eine knappe Million. Wenn wir jetzt nochmal auf die andere Seite blicken, wie kriegsmüde ist die russische Bevölkerung?
Das ist ganz schwer herauszufinden, weil kaum noch jemand sich traut, wirklich darüber zu reden und weil ja auch die Möglichkeiten, wirklich etwas zu erfahren, immer eingeschränkter werden. Also es wird immer schwieriger, Korrespondenten zu akkreditieren, wirklich da vor Ort zu arbeiten. Und ich weiß es von denen, die ich gut kenne, die es mir sagen, da gibt es sehr, sehr viele und das spiegeln zum Teil auch Umfragen wieder, die sich alle ein Ende dieses Krieges, den man da ja so nicht nennen darf in Russland, wünschen würden, aber die trotzdem das Ganze mittragen, wenn man sie zumindest öffentlich fragt und die eben sagen, es muss schon mit einem Sieg für uns enden. Und da fangen dann natürlich auch schon wieder Probleme an. Wirklich offen und ehrlich diskutieren tut es kaum noch einer, weil die Gefahr einfach sehr, sehr groß ist, sehr schnell einen Gerichtsprozess am Hals zu haben.
Herr Favik, Sie haben Anfang August in der Wochenzeitung Der Freitag in einem Meinungsartikel geschrieben, wer keine realistischen Kompromisslinien skizzieren kann, trägt auch nichts zu einem Kriegsende bei. Nehmen wir das mal als Vorlage für die Schlussfrage mit der Bitte um kurze Antworten. Wie sehen realistische Kompromisslinien aus Ihrer jeweiligen Perspektive aus? Vielleicht fangen Sie mal an, Herr Favik.
Also ich glaube, NATO-Mitgliedschaft ist vom Tisch. Das sollten die Europäer akzeptieren. Haben sie aber noch nicht akzeptiert, etwa im SPD-CDU-Koalitionsvertrag. Koalitionsvertrag steht noch das Ziel der NATO-Mitgliedschaft hin. Das ist drin. Das ist der erste Punkt. Das muss vom Tisch. Und das zweite ist, über territoriale Veränderungen muss entschieden werden zu bestmöglichen Bedingungen der Ukraine, aber da werden nicht alle sozusagen Wünsche in Erfüllung gehen. Also da werden bittere Kompromisse nötig sein. Das sind die zwei entscheidenden Punkte, glaube ich.
Frau Nagel.
Ich halte es für falsch, jetzt schon vorab Dinge vom Tisch zu nehmen, bevor Verhandlungen angefangen haben. Wenn es Verhandlungen gibt, wird es auch für die Ukraine schmerzhafte Schritte geben. Das wissen alle, das wissen auch die Europäer. Dazu wird es sicherlich kommen, weil Russland einfach auf dem Vormarsch war und einige Gebiete für sich eingenommen hat. Das langfristig zu akzeptieren, dazu wird es sicherlich nicht kommen.
Herr Trubetskoy.
Ein realistischer Waffenstillstand, der auch akzeptabel wäre, ist unter zwei Bedingungen möglich: Stabilisierung der Frontlinie und deutliche Verschlechterung der Wirtschaftslage in Russland. Beides ist aktuell nicht in Sicht und dafür wird zu wenig gemacht. Und bis das nicht passiert, wird, glaube ich, der Krieg weitergehen, was auch immer in Alaska besprochen wird.
Wir sind sehr gespannt, was da morgen in Anchorage passiert. Ab 11.30 Uhr Ortszeit, 21.30 Uhr in Europa. Trump trifft Putin. Was bringt der Alaska-Gipfel für die Ukraine? Das war unser Thema heute in diesem Forum in SWR Kultur mit der ehemaligen ARD-Moskau-Korrespondentin Christina Nagel, dem Politikwissenschaftler Johannes Fawig und dem Journalisten Dennis Trubetskoy. Ich bin Doris Maul.